Er war eigentlich immer recht gut in der Schule, vor allem Sport, das hat ganz gut funktioniert, Kunst. Mathe hatte seine Schwierigkeiten, Mathe, das lag ihm gar nicht. Und die Eltern haben alles versucht. Was machen wir mit unserem Jungen, dass der mal bei Mathe langsam durchsteigt? Nachhilfe, mehrmals die Woche, besondere Bücher und Lerngruppen und nichts hat so richtig funktioniert. Und irgendwann kriegen die Eltern den Tipp, da gibt es so eine christliche Schule in der Stadt. Da wird da von Nonnen unterrichtet, vielleicht funktioniert das. Also haben sie ihren Sohn dorthin geschickt, auf diese christliche Schule, wo er von Nonnen unterrichtet wird. Und er kommt nach dem ersten Schultag nach Hause und sagt seiner Mutter nicht mal Hallo, sondern geht direkt ins Zimmer und vergräbt sich tief in seine Bücher und fängt an zu lernen wie verrückt. Die Eltern wundern sich, was da los ist, ja, dass er plötzlich lernt und liest und irgendwelche Formeln schreibt und rechnet und auch am zweiten Tag und am dritten Tag, er ist am Lernen und Lernen. Und dann passiert, was passieren muss, er bringt seine erste Eins in Mathe. Die Eltern verstehen gar nichts mehr. So, wir haben schon gehofft, dass es besser werden würde, aber dass das passiert, das ist ja nahezu ein Wunder. Was ist denn passiert? Und der Junge sagt, Mama, weißt du was? Als ich da das erste Mal in dem Klassenraum war, im Matheunterricht, dann habe ich gesehen, dass über der Tafel so ein großes Pluszeichen hängt und dass sie dort so einen jungen Mann aufgehangen haben und dann wusste ich, die verstehen keinen Spaß hier. Das war seine Motivation. Ist es so, verstehen die keinen Spaß hier? Versteht Jesus manchmal keinen Spaß? Ich habe einen Predigttext, der das vermuten lässt, wo Jesus mal eine Seite zeigt. Ich denke, Jesus. Das ist schwer. Und es ist eine Fortsetzung quasi von einer Predigt, die ich euch von vor ein paar Wochen gehalten habe. Johannes Kapitel 8, ich lade euch herzlich ein, dass ihr mitlest. Johannes 8, ihr erinnert euch, dass wir darüber gesprochen haben, wie Jesus sagt, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und wir haben uns gefragt, was bedeutet das, frei zu sein? Wenn er sagt, wer der Sünde tut, der ist der Sünde Knecht und wir tun alle Sünde. Und das spricht er ja nicht zu irgendwelchen Leuten, sondern solche Worte spricht er dann zu denen, die sich gerade erst bekehrt haben. Und zu diesen Leuten, die sich gerade erst bekehrt haben, ja, das kann man lesen in Johannes 8, Vers 30 und 31, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Zu denen spricht er dann weiter ab Vers 37 und da lesen wir jetzt gemeinsam. Johannes 8, ab Vers 37. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, und das haben sie in den Texten vorher ja auch schon gesagt, Abraham ist unser Vater. Da spricht Jesus zu ihnen, nee, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr auch Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Ja, da sprachen sie zu ihm, ja, wir sind doch nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater Gott. Na, Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm, denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, oder man könnte sagen, das ist seine Muttersprache, Lügen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Und ihr könnt gerne dieses Kapitel auch nochmal weiterlesen, wie dieses noch weitergeht bis zu dem Schluss, wo sie ihn dann steinigen wollen. Wenn man sich das ganze Kapitel 8 durchliest und mal versuchen würde, so eine Überschrift für dieses Kapitel zu finden, so eine Headline-Überschrift, dann hätte ich einen Vorschlag und dieser Vorschlag wäre Eskalation. Johannes 8, das Kapitel unter der Überschrift Eskalation. Und ich zeige euch auch warum. Die verschiedenen Textteile, die gehören zusammen, verschiedene Reden, die gehören inhaltlich zusammen. schon vor dem Text, den wir jetzt gelesen haben, gibt es die Gespräche mit den Juden. Da geht es um Identität, da geht es um Ehre, da geht es um Vaterschaft bzw. um Kindschaft. Und Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund. Ihr kennt mich nicht. Ihr kennt meinen Vater nicht. Im Gegenteil, ihr habt den Teufel zum Vater. Und wisst ihr, in Vers 20, ihr könnt mal kurz zurückblättern, zumindest bei mir muss man eine Seite zurückblättern, da steht noch geschrieben, diese Worte redete Jesus an dem Gotteskasten, als er sie lehrte im Tempel, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Und jetzt, ein paar Sätze weiter hinten, ich meine, das ist nur im gleichen Kapitel, Vers 59, der letzte Vers, da hoben sie Steine auf, um nach ihm zu werfen. Also da heißt es noch, seine Stunde ist noch nicht gekommen, dass sie ihn ergreifen würden, und dann ein paar Verse weiter hinten wollen sie ihn schon ergreifen. Eskalation. Gerade heißt es noch, das haben wir beim letzten Mal gehört, als er das sagte, da glaubten viele an ihn. Und jetzt, kaum 30 Verse weiter hinten, wollen die Leute, die gerade noch an ihn geglaubt haben, die Steine heben und ihn umbringen. Eskalation. Was ist denn das für ein Kapitel? Was können wir denn hieraus lernen? Ein Musterbeispiel für gelungene Kommunikation? Ihr seid Kinder des Teufels, sagt er weiter hinten, ne? Und sie, ach ja, und du hast einen bösen Geist. Was für ein Kapitel ist das? Und warum hat Johannes das überhaupt überliefert? Was sollen wir hieraus lernen können? Ist das eine verdeckte Abrechnung irgendwie mit den Pharisäern, die er noch mit einbauen wollte? Oder wollte er vielleicht einfach nur aufzeigen, dass Jesus auch anders kann? Ich erinnere mich nicht, dass ich jemals eine Predigt über dieses Kapitel gehört habe, über diesen Text. Ich weiß nicht, ob ihr mal eine Predigt darüber gehört habt. Warum denn auch? Es gibt ja andere Kapitel, die so viel schöner sind. An anderen Stellen, da ist Jesus so erfolgreich. Da haben die Geschichten ein Happy End, ja, da werden Leute geheilt. Schön. Oder da bekehren sich die Menschen, das ist schön, darüber kann man predigen. Oder werden Sünden vergeben. Ach. Aber hier eine Geschichte, die so endet, dass die Leute ihn umbringen wollen. Und übrigens gerade erst in diesem Kapitel, ich meine, das Kapitel fängt so an, mit der Geschichte mit Jesus und der Ehebrecherin, da sollten schon mal die Steine fliegen. Und das ist eine tolle Geschichte, dann geht Jesus dazwischen und dann sagt er, ganz cool, fängt er an, was in den Boden zu schreiben, alle Zeit der Welt, und dann sagt er nur diesen einen Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, und keiner kann werfen. Oh, darüber kann man predigen. Aber hier, wo die Steine fliegen und Jesus gerade so mit dem Leben davonkommt, offensichtlich macht Jesus in diesem Kapitel also genau das Gegenteil von dem, was er sonst macht. Genau das Gegenteil. Das ist einige der wenigen Momente, wenn wir den Anfang lesen, wo es ausnahmsweise mal keine Spannung mit den Juden gibt. Offensichtlich, sie glaubten ja an ihn, alles toll. Warum hört das Kapitel nicht dort auf? Aber dann fängt er an, ihn vorzuhalten, kritisiert sie, konfrontiert sie, fordert sie heraus, er erregt ihren Zorn, er macht sie richtig wütend. Und ich frage mich, warum? Warum, Jesus, warum machst du das? Warum lässt du dich überhaupt auf dieses Gespräch ein? Warum fängst du überhaupt an, mit diesen Leuten zu diskutieren? Das bringt doch nichts. Zeigt nicht die Erfahrung, dass das nichts bringt? Und wenn er ihnen etwas zu sagen hat, warum macht er es dann nicht einfühlsamer? Warum macht er das denn nicht irgendwie gewinnender, diplomatischer, irgendwie so? Er will doch die Leute gewinnen, oder nicht? Er will sie doch gewinnen. Aber dann doch nicht in diesem Ton. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber meine Mama hat mir beigebracht, dass wenn ich etwas erreichen möchte, dann sage ich bitte und danke. Und nicht, du Teufelsbraten, Kinder des Teufels. Also gibt es offensichtlich Momente, und das ist ja für mich ein herausfordernder Text und vielleicht für euch auch. Es gibt offensichtlich Momente, da redet Jesus plötzlich, weiß ich nicht, wie würden wir das heute formulieren? Nicht mehr politisch korrekt, nicht mehr besonders höflich vielleicht, aber dafür sehr direkt, sehr straight. nicht um den heißen Brei herum, sondern direkt auf den Punkt gebracht. Und auch wenn ich nicht verstehen kann, beim ersten Lesen, warum Jesus hier sagt, was er sagt und warum er so konfrontativ ist, aus irgendeinem Grund macht er es ja. Und ganz ehrlich, das kann keine Überraschung gewesen sein für ihn. Also kein Mensch kann mir erzählen, dass Jesus überrascht gewesen sein muss von der Reaktion der Leute. Wenn ich mich hinstellen würde und anfangen würde, euch zu beschimpfen und zu sagen, wessen Kinder ihr seid, und das mache ich eine ganze Zeit lang, ein paar Minuten hört ihr euch das an. Aber irgendwann kommt die Reaktion. Und wenn er sich hier Pharisäern und Sadduzäern und weiß ich nicht wem gegenüber sieht und sie anfängt so zu beschimpfen, dann muss er damit gerechnet haben, dass irgendwann Leute handgreiflich werden, irgendwann die Steine fliegen. Und trotzdem macht er es. Und trotzdem macht er es. Das zeigt mir, das, was er dort gesagt hat, das muss irgendwie so wichtig gewesen sein, dass er sogar das Risiko auf sich nimmt, dort einen abzubekommen. Er handelt rabiat und vielleicht deswegen, weil er eine Sache, die ihm sehr, sehr wichtig ist, sehr direkt und ganz unmissverständlich sagen möchte. Übrigens, wir haben auch andere Texte dergleichen, auch in der Bibel, auch im Johannesevangelium. Da kennt ihr zum Beispiel diese Geschichte, wo er eines Tages zum Tempel geht und sieht, oh nein, hier haben Kaufleute und Händler das Haus Gottes, das ein Bethaus sein soll, in eine Räuberhöhle verwandelt, haben da ihre Stände aufgebaut und treiben dort ihren Handel richtig marktschreierisch, gehen sie dort vor, verkaufen ihre Waren und dann fängt Jesus auch nicht an und sagt, entschuldigt bitte, liebe Freunde, dann geht er rein und treibt sie raus. Jesus kann auch anders. Irgendwie will er was zeigen und vielleicht ist es so, dass dort, wo Leid und Unrecht und wo ein Missstand oder wo die Not so groß ist, dann kann Jesus auch anders und er konfrontiert und fordert heraus. Vielleicht, weil er sagen möchte, Leute, ihr seid auf dem Holzweg. Ihr rühmt euch eurer Abrahamskindschaft und nennt Gott euren Vater, aber er ist es nicht. Er ist es nicht. Und das sage ich euch ganz direkt ins Gesicht. Und das sind die Worte, die er spricht an Neubekehrte. Schwerer Text, wie ich finde. Verdammt Jesus Menschen? Verdammt Jesus Menschen? Ich denke, wir tun der Bibel Unrecht, wenn wir aus einem Text versuchen, zu viel zu schließen, was dort nicht steht. Wir wissen, dass die Bibel sich selbst auslegt und deswegen lesen wir natürlich immer auch Kontexte, deswegen lesen wir immer auch, versuchen wir immer auch die Mitte der Schrift, sage ich mal, die Prinzipien zu entdecken, das, was Jesus sonst über sich selbst sagt und wie er sich sonst vorstellt und wie stellt sich Gott und wie wird Jesus vorgestellt im Johannesevangelium? Wie wird er vorgestellt im Johannesevangelium? Da gibt es so einen Text in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und vielleicht ist das der Grund für diese Radikalität hier, für diese Direktheit, dass Jesus aufzeigen möchte, Leute, ich bin hier und ich sage es euch ganz straight ins Gesicht, aber nicht um zu verdammen, um zu retten. Um zu retten, was noch zu retten ist. Es geht vielleicht nicht darum, dass Jesus Menschen verteufelt. Verteufelt Jesus Menschen? Derjenige, der selbst am Kreuz noch für seine Henker betet? Der für diejenigen, die ihn ans Kreuz hängen und sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun? Verteufelt der andere? Aber von Zeit zu Zeit wählt er entsprechende Ausdrucksweisen. Bringt er entsprechende Äußerungen. Da gibt es diese Begebenheit, als ein Petrus, einer seiner liebsten und engsten Jünger, zu ihm kommt und als er hört davon, dass dieser sein Rabbi leiden soll, dann sagt er, nein, dieses Leiden, das sei ferne von dir. Und was sagt Jesus zu Petrus? Geh weg von mir, Satan. Das sagt er zu Petrus. Geh weg von mir, Satan. Denn das, was du willst, ist nicht göttlich, sondern menschlich. Von Zeit zu Zeit ist also Jesus auch in der Lage, solche Sachen zu sagen, sagt das ganz direkt, geh weg von mir, Satan. Nämlich dann, wenn Leute tun, was nicht göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und daran festhalten und vielleicht passiert hier genau so etwas. Jesus benutzt offensichtlich gelegentlich ein sehr deutliches und ein sehr harsches Vokabular, um zu zeigen, wenn eine Sache nicht nach Gottes Plan läuft. Manchmal hält Jesus den Menschen dann einen Spiegel vor Augen. Und wisst ihr was, dieser Text bleibt schwierig. Dieser Text bleibt schwierig, selbst wenn ich jetzt ein bisschen vielleicht einordnen kann, warum Jesus so redet, wie er redet, bleibt dieser Text sehr, sehr schwierig. Denn vielleicht, ihr Lieben, vielleicht hält Jesus mit diesem Text auch mir einen Spiegel vor. Wenn es in diesem Text um Gottes Kindschaft geht, dann wirft er für mich auch die Frage auf, wessen Geisteskind ich bin. Wessen Kind bin ich denn? Denn ganz ehrlich, wenn es auf einen Petrus zutrifft, wenn selbst ein Petrus offensichtlich mal eher das Menschliche und nicht das Göttliche will, wie oft dann ich? Wie oft dann ich? Und ich möchte diesen Text deswegen mit euch so lesen, dass Jesus oder Jesu sehr deutliche, sehr direkte Worte sind, die ausdrücken, wie sehr er sich wünscht, dass diese Leute, zu denen er spricht, Gottes Kinder wären und sind. Die Juden, zu denen er hier spricht, sind es offensichtlich nicht. Sie glauben es zu sein, sie wähnen sich darin und wahrscheinlich wollten sie es auch wirklich. Aber er sagt ihnen, dass sie es nicht ist. Und ich möchte diesen Text so lesen, dass er das deswegen tut, weil er damit ausdrückt, wie sehr er sich wünscht, dass es so wäre. Und deswegen können wir diesen Text jetzt einmal so lesen, wie man ihn lesen kann, wenn man sich nicht unmittelbar angesprochen fühlt. Einmal so lesen von Gottes Perspektive aus, der in diesen Texten sagt, wenn er zu den Leuten sagt, ihr seid nicht Gottes Kinder oder ihr seid nicht Abrahams Kinder, denn wenn ihr es wärt, dann würdet ihr das und das und das nicht tun oder würdet ihr dieses und jenes tun. Er sagt damit ja eigentlich, Gottes Kinder tun dieses und jenes. Erstens, Gottes Kinder handeln entsprechend. Ich lese euch nochmal Vers 37 bis 40 vor. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Aber er sagt, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, dann tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Er sagt damit eigentlich, wenn ihr von Gott wärt oder wenn ihr Abrahams Kinder wärt, dann würdet ihr auch danach leben. Gottes Kinder handeln entsprechend. Da gibt es diesen Text auch im Johannesevangelium. Da spricht Jesus und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn, der kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Wie der Vater, so der Sohn, sagen wir. Jetzt, wo ich ein Kind habe, verstehe ich es. Da sitzen wir manchmal da und schauen uns Julian an und überlegen, wo es die Ähnlichkeiten gibt. Und manche von euch haben auch, wenn sie ihn anguckt haben, schon gesagt, oh, ganz die Mama oder ganz der Papa, weiß ich nicht. Und dann finden wir so äußerliche Ähnlichkeiten. Und dann gucken wir ihn an und sehen, ah, hier das Nasenbein, das ist so ein Strich, das ist Miriam. Aber die schönen Augen, die schönen Wimpern, die hat Miriam. Oh, aber die hohen Haare und Geheimratsecken, das ist vom Papa. Und die schiefen Lippen, ja, das schiefe Lippen, das hat er eindeutig vom Vater. Ihr kennt da so ein Muster, das mir nicht so ganz gefällt irgendwie, wenn man über Ähnlichkeiten spricht. Aber wir gucken so, wo sind die Ähnlichkeiten? Ja, wo sind die Ähnlichkeiten? Und jetzt, ganz neu, entdecken wir Ähnlichkeiten im Handeln. Oh, ist das spannend. Ist das spannend schon vor ein paar Wochen, wenn wir erleben, ne? Miriam macht und er fängt an, es nachzumachen, ja? Und ich versuche ihm beizubringen, vielleicht wird das mal sein erstes Wort, keine Ahnung, oder das erste, was er kann, ich versuche ihm High Five beizubringen. Ich nehme mal so seine Arme, ja, und klatsche ihn mal so gegen meine, sage mal High Five, High Five. Und dann höre ich auf und dann macht er weiter. Und ich habe das erste Mal das Gefühl, er macht so ein bisschen was nach. Wow, wie der Vater, so der Sohn. wie der Vater, so der Sohn. Das funktioniert nicht auf Anhieb. Das funktioniert auch nicht immer sofort perfekt. Aber der Sohn tut, was er den Vater tun sieht. Und Gottes Kinder handeln entsprechend. Handeln entsprechend. Und ich kann Gott ein klein wenig mehr verstehen, jetzt wo ich Vater bin. Denn meine Ähnlichkeit zu den Eltern, das kenne ich natürlich schon seit 30 Jahren, wenn andere Leute mir sagen, wie ähnlich ich zu meinem Vater bin. Oder zu meiner Mutter. Das kennt ihr auch. Aber jetzt nochmal zu sehen, wenn der Sohn dieses und jenes nachmacht, was für eine Freude das ist. Wie begeistert man ist, wie schön das ist. Wisst ihr was? Wie sich Gott fühlen muss, wenn seine Kinder ihn nachahmen. Wenn ihr meine Kinder wärt, wenn ihr meine Kinder seid, dann handelt ihr entsprechend. Für mich so der erste Gedanke, was er hier über Kindschaft sagt. Und dann geht er weiter und sagt, dann in Vers 42, Jesus spricht zu ihnen, wenn Gott euer Vater wärt, so liebtet ihr mich. Daran würde man erkennen, dass Gott euer Vater ist, wenn ihr mich lieben würdet. Gottes Kinder lieben ihn. Lieben ihn. Und dann habe ich ein bisschen nur eine Vorstellung, ein ganz kleines bisschen eine Vorstellung, wie das sein muss für ihn, wenn er diesen Leuten sagt, ihr liebt mich nicht. Habt ihr schon mal einem Menschen diese Frage gestellt? Schon mal einem Menschen die Frage gestellt, liebst du mich? Ihr, die ihr verheiratet seid, weiß nicht, als ihr zusammenkamt damals vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, wie war das? Liebst du mich? Das erste Mal, wo das irgendwie thematisiert wurde. Was war das für ein Gefühl? Unsicherheit? Hoffnung? Hoffentlich wird er ja sagen. Nein, keine Ahnung. Liebst du mich? Weißt du, wie das bei uns war, als Miriam und ich uns kennengelernt haben, ne? Dann waren wir zusammen in Mühlenrahmen da eine Woche, eine Tagung, haben schnell gemerkt, dass das irgendwie mehr ist als nur ein freundschaftliches Treffen. Aber das zu thematisieren, darüber zu reden, oh, wie wir rumgedruckst haben, ey. Es hat Stunden über Stunden gedauert, bis letzten Endes sie mutiger war. Liebst du mich? Puh, was eine Frage. Und warum ist die Frage so schwer? Die Frage ist schwer, weil wenn man sie stellt, dann in der Regel deswegen, weil man sich ein Ja erhofft. Aber es kann sein, dass der andere Nein sagt. Es kann sein, dass der andere Nein sagt. Aber ich stelle sie, ich sage das, weil ich ein Ja hören möchte. Und wieder verstehe ich so ein bisschen Gottes Herz an dieser Stelle. Und ich kann vielleicht so ein bisschen auch verstehen, warum Jesus so rabiat dort ist. Weil er sich das so sehr wünscht. Er kann es ja nicht erzwingen. Eine der letzten Worte, die Jesus überhaupt sagt im Johannesevangelium zu Petrus. Liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Liebst du mich? Fragt er nochmal. Hast du mich lieb? Wie wichtig ihm das ist, wie sehr er sich das wünscht. Und ja, der Text ist unangenehm, weil er auch mich das fragt. Gott wünscht sich, dass seine Kinder ihn lieben. Und dann sagt er zuletzt, Gottes Kinder hören mich. Sie hören mich. Das sagt er, ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm, denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn nicht meine Sprache? Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr könnt es nicht hören. Wenn ich mir diesen Satz durchlese, immer und immer wieder, warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Ich weiß nicht, was für ein Gefühl euch beim Lesen in den Sinn kommt. Wie wird das mir Jesus gesagt haben? Für mich klingt das richtig, das klingt schon richtig verzweifelt. Wie soll ich denn noch versuchen? Wie soll ich denn noch sagen? Wie soll ich denn noch erklären? Welche Worte soll ich finden, damit ihr mich versteht? Wer von Gott ist, der hört Gottes Wort. Das sagt er in Vers 47. Das sagt er. Wer von Gott ist, der hört Gottes Wort. Meine Schafe hören meine Stimme. Das sagt er beispielsweise auch im Johannesevangelium. Und ich erinnere mich daran, wie mein Lehrer Friedbert Nino das gesagt hat, als er in Jordanien war und abends kommen die Hirten wieder mit den ganzen Schafen, tausende von Schafen kommen ins Dorf rein und dann kommen die Besitzer aus den Häusern und jeder hat seinen eigenen Ruf, keine Ahnung, was die für Geräusche machen und wie von Geisterhand teilt sich diese Riesenherde und alle Schafe gehen jeweils zu ihren Besitzern. Meine Schafe hören meine Stimme, meine Kinder hören mich. Der Text ist für mich schwierig und herausfordernd und er bleibt für mich schwierig und herausfordernd. Nicht mehr, weil ich verwundert bin über die Offenheit und Direktheit, mit der Jesus spricht, aber schwierig, weil er auch mich damit herausfordert. Auch mir damit die Frage stellt, wo bist du? Bist du bei Gott? Nicht, um ein schlechtes Gewissen zu machen. Nicht, um Angst zu verbreiten. Nein, Johannes selbst erklärt in seinem Evangelium, warum er diese Texte aufgeschrieben hat, die er aufgeschrieben hat. Kapitel 20, Vers 31, das ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Deswegen ist es aufgeschrieben. Und ich wünsche mir für mich und für euch, dass wenn uns einer fragt, wessen Kind wir sind, dass wir eine gute Antwort haben. Amen.